Kali Charott, die Meinung der anderen. Wie sie unser Denken und Handeln bestimmt und wie wir sie beeinflussen. Windige Unternehmer überreden Investoren, Milliarden in riskante Projekte zu stecken. Aber Ärzte können Eltern teilweise nicht mehr vom Sinn der einfachsten Impfungen überzeugen. Tiervideos gehen viral und Trends entstehen über Nacht. Und gleichzeitig können sich eindeutig widerlegte Vorurteile hartnäckig über Jahre hinweg in den Köpfen halten. Wie ist all das möglich? Was entscheidet darüber, von wem oder was wir uns beeinflussen und überzeugen lassen? Kali Charotts »Die Meinung der anderen« ist ein aufschlussreicher Streifzug durch aktuelle neurowissenschaftliche, psychologische und verhaltensökonomische Forschungsergebnisse. Diese Blinks nehmen dich mit auf eine spannende Reise zu den Wirrungen und Widersprüchen in unserem Denken. Sie erklären, warum uns die Verschaltungen unseres Gehirns unflexibel und beeinflussbar, stur und liebesbedürftig zugleich machen und welche Schlüsse du daraus für deinen Alltag ziehen kannst. Blink Nummer 1. Die mentale Unflexibilität des Menschen ist vom Gehirn vorprogrammiert. Dass wir Menschen empfänglich für soziale Einflüsse sind, ist offensichtlich. Von der Mode über das Konsumverhalten bis hin zu Verhaltensweisen gibt es etliche Beispiele dafür, dass wir dazu neigen, die Gewohnheiten und Handlungen anderer zu kopieren. Und doch können wir manchmal auch gewaltig stur sein, wenn wir zum Beispiel eine politische Meinung mit Klauen und Zähnen verteidigen. Warum ist das so? Die Wahrheit ist, dass Menschen nicht besonders flexibel in ihrem Denken und Handeln sind. Sie halten in vielen Lebensbereichen hartnäckig an eingeschliffenen Verhaltensmustern fest, selbst wenn das Leben sie längst als ineffektiv oder gleich komplett falsch entlarvt hat. Man sollte doch zum Beispiel annehmen, dass die renditehungrigen Investoren an der Börse blitzschnell ihr Investitionsverhalten anpassen, wenn neue Informationen neue und bessere Alternativen aufbringen. Die Realität sieht aber anders aus. Die Neuroökonomin Camilla Kunan bat 2014 im Rahmen einer Studie die Teilnehmer, 100 Investitionsentscheidungen am Stück zu treffen. Sie hatten jedes Mal die Wahl zwischen einer Aktie mit hohem Ausfallrisiko und einer vergleichsweise sicheren Anleihe mit stabilen Zinsentwicklungen. Im Anschluss an jede getroffene Entscheidung wurde den Probanden die aktuelle Dividende der Risikoaktie gezeigt und die Möglichkeit gegeben, die Entscheidung angesichts dieser Information zu revidieren. Wenn nach Auswahl der riskanten Aktie eine hohe Dividende anfiel, hielten die Teilnehmer die Aktie automatisch für die richtige Entscheidung. Wenn die Dividende allerdings niedrig ausfiel, hielten sie trotzdem an der Risikovariante fest. Die Anleger ignorierten die Information schlichtweg, anstatt ihre Fehlentscheidung zu korrigieren. Sie schienen wider besseres Wissen unbeirrbar an ihrem Beschluss festhalten zu wollen. Was war da los? Kunan maß während der Tests auch die Hirnaktivitäten der Teilnehmer. Wenn sie sich für die Risikoaktie entschieden hatten und die Dividende niedrig ausfiel, war vorübergehend buchstäblich Stromausfall im Oberstübchen. Die Scans zeigten einen dramatischen Abfall der Hirnaktivität bei Eingang der neuen, unliebsamen Information. Das scheint besonders dann zu passieren, wenn sich Menschen einer Sache oder einem Standpunkt verbindlich verschrieben haben. Die Ignoranz von abweichenden Informationen funktioniert als Art Abwehrmechanismus, mit dem sich der Verstand gegen einen offensichtlichen Irrtum wehrt. Blink Nummer 2. Manche Vorurteile halten sich so hartnäckig, dass sie nur durch vollkommen neue Ideen entkräftet werden können. Heißt das nun, dass wir nach einer getroffenen Fehlentscheidung überhaupt nicht mehr zu retten sind? Ganz so fatal ist die Lage nicht, aber wer unbeirrbare umstimmen will, muss einiges beachten. Stell dir folgende Situation vor. Du bist Kinderarzt in einem Krankenhaus. Einer deiner jungen Patienten ist ein Kleinkind, das gegen Masern, Mumps und Röteln geimpft werden soll. Die Impfung mit dem Kombinationsimpfstoff und dem griffigen Kürzel MMR ist sonst ein Routinevorgang, aber diesmal haben die Eltern Bedenken. Sie haben gehört, die Impfung könne in der Nebenwirkung das Risiko erhöhen, dass ihr Sprössling Autismus entwickelt. Die MMR-Impfung wurde erstmals durch eine Studie des britischen Arztes Dr. Andrew Wakefield aus dem Jahr 1998 mit Autismus in Verbindung gebracht. Wakefield kam nach seinen empirischen Untersuchungen zu dem Schluss, dass die Dreifachimpfung das Immunsystem verändern, bleibende neuronale Schäden verursachen und unter anderem zu Störungen wie Autismus führen könnte. Die Studie wurde damals im renommierten Wissenschaftsjournal The Lancet veröffentlicht. Bis heute hat allerdings keine Folgestudie einen direkten Zusammenhang zwischen der Impfung und der Entwicklung von Autismus herstellen können. Das Vorurteil gegen diese und andere Impfungen hält sich dennoch hartnäckig und hat nach vielen maserfreien Jahren wieder in mehreren Ländern zu Maserepidemien geführt. Allein in den USA ist die Zahl der Masererkrankungen zwischen 2013 und 2014 um ein Dreifaches auf 644 gestiegen. Die Tatsache, dass alle neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse das Vorurteil gegenüber Impfungen nicht entkräften konnten, gab nicht nur Hausärzten zu denken. An der UCLA in Kalifornien führte ein Team aus Psychologen eine Studie durch, um nach Lösungen für das Problem zu suchen. Sie gelangten zu der Erkenntnis, dass eine Argumentation gegen die Vorurteile der Impfskeptiker einzig zu Ablehnung und Widerstand führte. Ihr Standpunkt schien sich dann sogar eher zu verhärten. Wenn sich das Team jedoch auf die Herausstellung der positiven Effekte der Wirkung beschränkte, den Schutz gegen potenziell tödliche Erkrankungen, waren die Menschen zugänglicher und änderten in vielen Fällen sogar ihre Meinung. Blink Nummer 3. Unsere Gehirne sind emotional synchronisiert und empfänglich für die Stimmungen anderer. Wir sind aber nicht nur empfänglich für Meinungen und Standpunkte, sondern auch für Stimmungen und Schwingungen. Ein beeindruckendes Beispiel dafür ist das Gefühl der Verbundenheit, das man zum Beispiel bei einer packenden politischen Rede oder einem ergreifenden Konzert der ganzen Menschenmenge gegenüber empfinden kann. Was hat es damit auf sich? Forscher der University of Princeton wiesen mit Hilfe von MRT-Scans nach, dass die Gehirne von Menschen in einem Publikum tatsächlich an denselben Schlüsselstellen einer guten Rede auf dieselbe Weise reagieren. Es scheint also so etwas wie eine emotionale Verknüpfung zu geben, die uns wie ein unsichtbares Band verbindet und die unsere Gefühle und Stimmung beeinflusst. Die Management-Professorin Sigal Barsaid ging dem Phänomen 2002 auf den Grund. Sie bat die Teilnehmer ihrer Studie, bestimmte Aufgaben im Team zu bearbeiten. Sie schleuste heimlich in jede Gruppe einen Schauspieler ein, der sich jeweils entweder gut oder schlecht gelaunt gab. Das Ergebnis war beeindruckend. Die Stimmung des Schauspielers übertrug sich in kürzester Zeit auf die gesamte Gruppe und wirkte sich spürbar auf ihr Abschneiden bei der Übung ab. Die Gruppen mit gut gelaunten Schauspielern arbeiteten besser zusammen, erzielten bessere Ergebnisse und diskutierten weniger als die Gruppen mit den grummeligen Schauspielern. Ein Experiment auf Facebook zeigte gar, dass wir nicht einmal im selben Raum sein müssen, um uns gegenseitig mit emotionalen Schwingungen zu beeinflussen. 2012 manipulierte das Netzwerk in einer durchaus zweifelhaften Aktion die Benutzeroberflächen von über 500.000 Mitgliedern. Einem Teil der Nutzer wurden nahezu durchgehend positive Posts im Newsfeed gezeigt, dem anderen hauptsächlich negative Beiträge. Dann beobachtete Facebook ihr Verhalten und stellte fest, die User mit positivem Input tendierten selbst zu deutlich fröhlicheren Posts, während sich die Beiträge der düster bespielten Nutzer spürbar finsterer färbten. Der Umgang mit sozialen Medien scheint also eine höchst emotionale Angelegenheit zu sein. 2015 fanden Neurowissenschaftler zudem heraus, dass die Nutzung des Kurznachrichtendiensts Twitter zu einem schnelleren Herzschlag, einer erhöhten Schweißproduktion und einer Erweiterung der Pupillen führen kann. All das sind klare Anzeichen emotionaler Erregung. Und diese Energie ist im wahrsten Sinne des Wortes kabellos durch Tweets und Posts von User zu User quer über den Globus übertragbar. Blink Nummer 4. Sowohl Tiere als auch Menschen streben instinktiv nach Belohnung. Stell dir vor, du bist verliebt. Am liebsten würdest du 24 Stunden lang an der Seite deines Schwarms verbringen. Dein guter Freund rät dir aber, es nicht zu übertreiben. Deine Flamme könnte ziemlich schnell die Nase voll von dir haben. Denn wenn man etwas haben will, ist es besser, sich davon zu entfernen. Auch wenn es völlig deinem Instinkt widerspricht. Dieser folgt nämlich dem uns eingepflanzten Gesetz von Annäherung und Vermeidung. Wir bewegen uns auf Angenehmes zu und von Unangenehmem weg. Das klingt trivialer, als es ist, wie der Psychologe Wayne Herberger in einem Experiment in den 1980er Jahren verdeutlichte. Darin setzte er 40 frisch geschlüpfte, hungrige Küken auf ein Laufband. An dessen Ende befand sich ein Futternapf mit leckeren Körnern. Die plüschigen Küken steuerten instinktiv auf das Futter zu. Aber Herschberger manipulierte die Einrichtung so, dass sich das Futter in doppelter Geschwindigkeit von ihnen entfernte, wenn sie darauf zusteuerten. Wenn die Küken sich jetzt allerdings enttäuscht in die andere Richtung abwandten, kam die Futterschale plötzlich auf sie zugesteuert. Was sie also tun mussten, um an die leckeren Körner zu kommen, war, sich von ihnen zu entfernen. Ein Verhalten, das völlig ihrem Instinkt widerspricht. Egal wie oft der Versuch wiederholt wurde, sie konnten es einfach nicht begreifen. Sie schienen von Natur aus auf Annäherung gepolt. Wir Menschen sind da im Grunde nicht anders. Tali Charott führte 2012 gemeinsam mit dem schwedischen Neurowissenschaftler Mark Guitart Masip eine entfernt vergleichbare Studie durch. Sie baten unter anderem einen adrett akkuraten Norweger namens Edvard, 4 bekannte Kunstwerke auf einem Bildschirm zu betrachten und immer dann die Leertaste zu drücken, wenn etwa ein bestimmtes Gemälde von Klee erschien. Für jede richtige Reaktion wurde er mit $1 belohnt. Edvard war, wie zu erwarten, hochkonzentriert und drückte die Taste immer im richtigen Moment. Dann wurde die Aufgabe wiederholt, aber anders formuliert. Edvard sollte die Leertaste erneut immer dann drücken, wenn zum Beispiel das Picasso-Gemälde erschien. Er würde aber nichts gewinnen, sondern im Gegenteil Geld verlieren, wenn er die Taste nicht rechtzeitig drückte. Das Ergebnis? Die Aufgabe war de facto dieselbe, doch Edvard wurde langsamer und versäumte es in einigen Fällen sogar, richtig zu reagieren. Warum? Die Erwartung eines positiven Ereignisses, zum Beispiel eine finanzielle Belohnung, löst in unserem Gehirn ein Go-Signal aus. Wir verbinden aktives Handeln instinktiv mit Belohnung. Die Aussicht auf etwas Schlechtes wie eine zu vermeidende Bestrafung triggert hingegen einen No-Go-Modus, der unsere Aktivität hemmt oder gar komplett blockiert. Blink Nummer 5. Menschen sind glücklicher, wenn sie ein Gefühl von Kontrolle über ihr Leben haben. Niemand mag Control-Freaks. Sie wollen, ihrem Namen entsprechend, alles um sich herum bestimmen und reglementieren in ihrem Wahn auch in andere Intimsphären hinein. Das nervt natürlich. Und doch will eigentlich jeder gern die Kontrolle über sein Leben haben, oder? In ihrer berühmten Studie aus dem Jahr 1970 arbeiteten die Psychologinnen Judith Rodin und Alan Langer mit 2 Gruppen von älteren Menschen in einem Seniorenheim. Die Bewohner einer Etage wurden mit diversen Maßnahmen zur aktiven Teilhabe und Selbstverantwortung motiviert. Sie erhielten die Ansage, das Pflegepersonal erwarte engagierte Eigeninitiative. Sie sollten eigene Pläne für ihre täglichen Aktivitäten erstellen, die Abläufe in Zeitplänen strukturieren und sich außerdem gemeinschaftlich um eine große Topfpflanze kümmern. Den Bewohnern einer anderen Etage hingegen wurde gesagt, sie würden rundum mit einem absoluten Wohlfühlprogramm versorgt. Sie bräuchten sich selbst weder sorgen noch kümmern und entsprechend keinerlei Aufgaben übernehmen. Bereits nach 3 Wochen zeichnete sich deutlich ab, dass die aktiveren Bewohner zufriedener und erfüllter waren. Sie fühlten sich nützlicher, selbstständiger und besser in das Leben im Heim eingebunden. Nach 18 Monaten deuteten sogar bestimmte Werte darauf hin, dass es ihnen außerdem körperlich und psychisch besser ging. Die Untersuchung zeigt, dass Menschen von Natur aus Verantwortung übernehmen möchten und glücklicher und sogar gesünder sind, wenn sie teilhaben und Entscheidungen treffen können. Das kann bedeuten, dass wir zum Beispiel als Eltern unseren Kindern mehr Selbstständigkeit und Stimmrecht einräumen können. Oder in einer Beziehung darauf achten, dass beide Partner möglichst gleichberechtigte Entscheidungsgewalt haben. Wenn du beispielsweise dazu neigst, die Möblierung und Dekoration bei euch zu Hause an dich zu reißen, überlass deinem Partner doch zumindest einen Raum, den er nach seinen eigenen Vorstellungen gestalten darf. Das tut dir nicht weh und wird eure Beziehung spürbar gut tun. Blink Nummer 6. Wir bewerten Dinge automatisch als hochwertiger, wenn wir selbst am Schaffensprozess beteiligt sind. Manche Menschen haben ein wahres Händchen für Handwerkliches und Selbstgemachtes. Sie nähen sich ihre eigene Kleidung, töpfern ihre Keramik oder bauen mit Holz, was andere im Handel kaufen. Ihre Vorliebe für den DIY-Lebensstil scheint ebenfalls durch einen Mechanismus im menschlichen Gehirn erklärbar. Der Wirtschaftsprofessor Michael Norton führte zum Beispiel 2011 eine Studie zu einem Phänomen durch, das er als IKEA-Effekt bezeichnete. Die Idee zu dem Versuch entstand durch die Beobachtung, dass Menschen Dinge generell positiver bewerten, wenn sie sie selbst herstellen. Das geht sogar so weit, dass manche nach dem Zusammenbau eines einfachen IKEA-Regals überzeugt sind, ihr Regal sei hochwertiger oder schlichtweg besser als ein identisches Regal, das lediglich von einer anderen Person arrangiert wurde. Das Gefühl der Überlegenheit besteigt auch die, die ihren Möbelbausatz objektiv betrachtet nicht einmal sonderlich sorgfältig zusammenfügen. Geht es da wirklich noch um die eigentliche Fleißarbeit bzw. das Ergebnis selbst? Oder reicht den Menschen allein das Gefühl oder gar der Glaube, zur Entstehung einer Sache beigetragen zu haben? Genau das wollte Professor Norton herausfinden. Charotte und Norton testeten, wie gering der Beitrag einer Person sein konnte, damit sie sich trotzdem noch voller Stolz über die Qualität anderer Leistungen erheben konnte. Sie entwickelten ein Softwareprogramm, das den Teilnehmern der Studie verschiedene Schuhdesigns für Converse-Sneakers zeigte. Einer Gruppe wurde ein bestimmtes Modell präsentiert und der Auftrag gegeben, es möglichst originalgetreu nachzuempfinden. Die Probanden hatten also keine kreative Teilhabe an der Entwicklung des Designs. Die andere Gruppe sah lediglich ein Video, in dem der Schuh quasi vor ihren Augen gefertigt wurde. Die Vermutung wurde bestätigt. Die Teilnehmer, die sich durch die bloße Rekonstruktion eines bestehenden Modells an der Entwicklung eines Schuhdesigns beteiligt fühlten, priesen den Schuh als hochwertig an. Die Probanden, die lediglich das Video gesehen hatten, fanden den Schuh weder schlecht noch außergewöhnlich. Blink Nummer 7. Man sollte meinen, Menschen legten Wert auf wichtige Informationen. Aber was sie eigentlich wollen, ist Unterhaltung. Wenn du das nächste Mal in ein Flugzeug steigst, achte mal auf die anderen Passagiere, während die Flugbegleiter die Sicherheitshinweise demonstrieren. Du wirst feststellen müssen, dass nahezu niemand mehr hinsieht, obwohl die Anweisungen im Ernstfall Leben retten können. Das Beispiel ist symptomatisch dafür, dass wir Menschen nicht zwingend Wert auf die wirklich wichtigen Informationen legen. Du könntest nun einwenden, du hättest die Anweisungen bereits etliche Male gehört. Aber so einfach ist das nicht. Die Hinweise sind immer auf die spezifische Maschine zugeschnitten. Und Informationen wie diese kannst du gar nicht oft genug hören. Im wirklichen Notfall geraten Menschen in Panik, sodass augenblicklich Schluss ist mit Entspannung und Ratio. In so einem Moment kann es lebensrettend sein, wenn man die richtigen Reaktionen auch unter größtem Stress wie Automatismen abrufen kann. Noch bis vor kurzem war das Flugpersonal vieler Airlines völlig verzweifelt, weil die meisten Passagiere während der wichtigen Vorführung einfach abschalteten und wegschauten. Die Informationen schienen trotz ihrer Relevanz weder neu noch interessant genug. Hinzu kommt, dass sich Menschen ohnehin nicht gerne mit unangenehmen Vorstellungen wie einem potenziellen Flugzeugabsturz befassen und sich lieber auf leicht verdaulichen und angenehmen Input wie die Babyfotos auf dem Smartphone konzentrieren. Das ging jahrelang so weiter, bis die Airlines auf eine Idee kamen. Es gab nämlich eine Sache, die fast alle Fluggäste fesselte: das flugzeugeigene Entertainment-System. Heute flimmern die Sicherheitshinweise daher einfach als kurze und zunehmend peppige Videos über die postkartengroßen Bildschirme in den Sitzlehnen. Immer häufiger sorgen Extras wie attraktive Menschen beim Breakdance, clevere Cartoons oder Stand-up-Comedians dafür, dass die Menschen wirklich aufpassen. Der schöne Nebeneffekt ist, dass die Sicherheitshinweise automatisch ebenfalls vermittelt werden. Diese Flugsicherheitsvideos erfreuen sich heute teilweise so großer Beliebtheit, dass sie in den sozialen Medien viral gehen und jedes Jahr Millionen von Klicks auf YouTube und anderen Kanälen registrieren. Menschliches Verhalten ist also längst nicht immer so rational, wie man denken könnte. Wenn du das nächste Mal einen Konflikt auf der Arbeit oder in einer Beziehung lösen musst, erinnere dich an diese Blinks und daran, wie das menschliche Gehirn wirklich verkabelt ist. Manchmal ist die Lösung dann einfacher als gedacht. Danke, dass du dir die Meinung der anderen, wie sie unser Denken und Handeln bestimmt und wie wir sie beeinflussen, von Tali Charotte angehört hast. Die Kernaussage dieses Buches ist: Das menschliche Gehirn funktioniert längst nicht immer so abgeklärt und logisch, wie wir gerne denken. Ganz im Gegenteil. Es wehrt sich stur gegen die Einsicht in den eigenen Irrtum, akzeptiert statt Gegenargumenten zu seinen Ideen nur komplett neue Vorschläge und ist bei alledem trotzdem höchst anfällig für fremde Vibes und Stimmungen. Es sehnt sich in erster Linie nach Belohnung, Kontrolle und unterhaltsamer Zerstreuung und möchte gerne teilhaben und aktiv zum Gelingen und Entstehen von Dingen beitragen. All das ist manchmal absurd und kontraproduktiv, aber wenn du es weißt, kannst du lernen, damit umzugehen. Sowohl bei dir selbst als auch bei anderen. Was du konkret umsetzen kannst? Gib Zuckerbrot statt Peitsche. Wenn du willst, dass die Leute dir mit Lust und Laune begegnen und helfen, dann biete ihnen lieber positive Anreize, statt sie mit Drohungen zu etwas zu zwingen. Möchtest du zum Beispiel deine Mitarbeiter zu mehr Produktivität anspornen, höre auf, sie auf schlechte Zahlen hinzuweisen. Mach lieber einmal pro Woche einen Aushang über einen aktuell besonders fleißigen Mitarbeiter und du wirst sehen, wie die Motivation der anderen von ganz alleine steigt. Hat dir das geholfen? Waren diese Einsichten neu für dich? Helfen sie dir, dich selbst und andere besser zu verstehen? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel dieses Buches als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.